Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Oh, ihr seid alle neugierig, das ist gut. Ich habe heute gar keine Lust zu predigen. Dann lass es doch. Dann holen wir den Grill raus und legen los. Es ist manchmal, also ich weiß nicht, ob andere Prediger das auch schon gesagt haben, aber manchmal ist es so, man muss eine Predigt vorbereiten. Und das Thema heute habe ich mir ja selbst eingebrockt. Nein, nicht ganz. Es war unausweichlich. Wir sind ja gerade in einer Predigtreihe zum Thema Lebenshaus, also unser Lebenshaus aufräumen und da mit Gott einmal durch alle Räume laufen und mit dem Heiligen Geist dieses Haus in eine göttliche Ordnung zu bringen, sage ich mal. So. Und wir haben jetzt über den Keller gesprochen, also wir haben am Anfang über das Lebenshaus allgemein gesprochen, sicherlich auch ein bisschen so ins Wohnzimmer gespickt und in die Diele. Wir haben über den Keller ausführlich gesprochen und heute ist das Schlafzimmer dran. Das Thema heute ist Sexualität, unser Umgang mit Sexualität. Und manchmal ist es ganz herausfordernd, man fängt an, eine Predigt vorzubereiten und merkt, dass man eigentlich aktuell 5 Predigten gleichzeitig vorbereitet. Die Herausforderung darin ist nämlich, dass wir natürlich als Predigende immer versuchen, dass jeder auch vielleicht ein bisschen was mitnehmen kann. So, ne? Und wir haben bei uns in der Vineyard Köln eine unglaublich hohe Diversität an Menschen. Also wir sind gar nicht so eine homogene Gruppe. Und dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, ich bereite jetzt eine Predigt vor, wo möglichst viele Leute was mitnehmen können. Und dann war ja auch nicht so ganz klar für mich, wer ist das Publikum heute? Na, ihr erinnert euch, manchmal sitzen unsere Kiddies ja auch hier drin und dann fängt man an, so rumzueiern und rumzustottern, weil man denkt, oh, dieses Beispiel kann ich jetzt nicht bringen, weil kleine Ohren sehr aufmerksam zuhören. Und es ist übrigens erstaunlich, wie viel unsere Kinder mitkriegen. Nach dem Gottesdienst kommen da schon so manche Klopse von meinen kleinen Mädels. Nikolai sagt nicht so viel. Und so sprechen wir dann heute über das Thema Sexualität. Ich bin ja viel mit anderen Christen auch in Kontakt und ich merke, wenn es um Sex geht, dann heißt es oft Sex. So, dann ist das ist oft so ein Thema, das so ein bisschen schambehaftet ist, dass so, wenn darüber gesprochen wird, dann entweder so leicht flapsig raus oder so ein bisschen verschämt, wie auch immer. Also es ist kein Thema, mit dem wir in der Christenheit oder wo wir uns brüsten könnten in der Christenheit allgemein irgendwie entspannt mit umzugehen. Vor einiger Zeit hatten wir hier abends den Bibelbasisclub und es waren an dem Abend relativ viele Teenies da und wir haben uns unterhalten und ein junger Mann sagte hinterher zu mir, ich wünschte, ich wäre nicht als Mann geboren. Und das klang so hart und ich dachte, oh, das tut mir leid, aber warum wünschst du dir denn, du wärst nicht als Mann geboren? Ja, weil Männer sind ja so sexuell und Sex ist ja schlecht. Da habe ich gedacht, oh, oha, das ist aber erstens eine steile, gewagte These und zweitens, schade, das ist, was du mitnimmst. Und sein Statement war, mir wurde beigebracht, Sex ist eher schlecht. Diese Prägung haben tatsächlich viele von uns. Ich bin oft mit Menschen in Kontakt und wenn wir uns unterhalten, auch bei Seelsorgen, bei Seelsorgesachen oder so, auch Anfragen, die übers Internet kommen, mit könntest du mal für mich beten, haben ganz oft mit Fragen der sexuellen Identität zu tun. Und das ist natürlich etwas, wo wir auch sprachfähig werden dürfen, wo wir hinschauen dürfen, was sagt Gott denn dazu? Dieses Verstehen, dass es eben nicht schlecht ist, Mann zu sein, dass es nicht schlecht ist, sexuell zu empfinden, zu erkennen, ich habe sexuelle Bedürfnisse, dass es nicht per se schlecht ist, sondern dass wir lernen dürfen, einen gesunden, entspannten Umgang mit unserer Sexualität und dem Heiligen Geist natürlich darin zu entdecken. Wir sind als sexuelle Wesen geschaffen. Kennt ihr dieses Bild? Das ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Wir haben verschiedene Bedürfnisse, die unser Leben ausmachen und die erfüllt werden wollen, sage ich mal. So, wir haben es in diesem Bereich, wir haben ganz unten die physiologischen Bedürfnisse und die heißen auf manchen Tabellen Grundbedürfnisse. Was sind denn Grundbedürfnisse? Essen, trinken, schlafen, bitte? Toilette, ja genau, also waschen, ja, also sprich, dass das, was das Leben erhält, das ist ein Grundbedürfnis. Das, was mein Leben erhält, das, was notwendig ist, um Leben zu ermöglichen, ist ein Grundbedürfnis. Und so finde ich es ganz witzig, dass bei den Grundbedürfnissen Essen, Schlafen und dann steht da an dritter Stelle Sex. Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich gedacht habe, wow, auf der Ebene wird Sexualität angelegt. Und ich habe mit Jörn drüber gesprochen vom Gottesdienst und so, und Jörn sagte, na klar, es geht ja nicht nur um das Individualleben, sondern es geht ja auch darum, was das Leben allgemein erhält. Ohne Sexualität, da hat Nicole ja völlig recht, würden wir alle hier nicht sitzen. Punkt. Darüber hinaus gibt es natürlich dann noch andere Thematiken um das Thema Sex. Also sprich, Sexualität ist etwas, was in uns verankert ist und was in jedem Menschen in irgendeiner Ausprägung und Intensität hineingelegt wurde. Und Gott hat sich das ausgedacht. Es ist nicht nur okay, dass wir Menschen sexuelle Wesen sind, sondern es ist sogar eine göttliche Idee, dass wir Menschen sexuelle Wesen sind. Also es ist nichts irgendwie Anrüchiges, was halt sein muss, damit es Kinder gibt und wir alle am Leben erhalten werden und irgendjemand die Rente mal zahlt. Das ist nicht die Idee dahinter, sondern es ist Gottes Idee, dass wir sexuelle Wesen sind. Und Gott sagt, dass es sehr gut ist. Er hat uns als Mann und Frau geschaffen und hat uns zusammengestellt und wir lesen in der Bibel in 1. Mose 25, die beiden, Adam und Eva, waren nackt und sie schämten sich nicht voreinander. Paradiesische Zustände. Sie waren nackt und sie schämten sich nicht voreinander. Körperlichkeit, Sexualität ist nichts per se Schlechtes. Die Herausforderung, die ich dabei sehe, ist, dass wir, wenn wir uns über Dinge unterhalten, wenn wir uns über Sex unterhalten, wenn wir uns über Liebe unterhalten, dass wir Dinge anfangen, miteinander zu vermischen. Dass wir Liebe oftmals mit Sex gleichsetzen. Das ist wirklich in unserer Gesellschaft wirklich ganz stark kulturell verankert. Also auch ein bisschen so dieses, wenn du mich liebst, ja, dann schläfst du mit mir. Also das gehört untrennlich zueinander. So, ach, ich habe mich verliebt, ich habe starke emotionale Gefühle für jemanden, ergo gehört Sexualität da dazu. Wir haben aber verschiedene Ausprägungen von Liebe, verschiedene Ausprägungen von Zuneigung, verschiedene Ausprägungen davon, wie wir mit unserer Körperlichkeit auch umgehen können. So, und ihr merkt, ich komme hier ein bisschen ins Schwimmen, weil einerseits sind das Themen, die Paare betreffen, andererseits sind es Themen, die Singles betreffen, dann gibt es Themen, die die sexuelle Identität betreffen und es ist ein relativ komplexes Feld. Und wir gehen da ran und denken, ach, wir wissen sowieso alle Bescheid. Es ist doch alles ganz easy. Einfach nur heiraten und dann läuft das alles. So habe ich es gelernt. Ich habe gelernt, erstens, am besten den ersten Mann, den man trifft, heiraten, vorher vor dem Sex warten und dann läuft alles ganz easy. Und ich habe so viele Leute kennengelernt, die genau das gedacht haben. Und ich habe zum Beispiel dann auch schon Paare da sitzen gehabt oder Menschen da sitzen gehabt, die irgendwie gesagt haben, Mann, wir haben doch alles richtig gemacht und trotzdem sind wir gerade, was das Thema Sexualität betrifft, total herausgefordert. Was ist also richtig? Wie geht's weiter? Wenn wir davon ausgehen, dass Gott uns als sexuelle Wesen geschaffen hat und er sagte, das ist gut, was ist dann der nächste Schritt? Und ich glaube, der nächste Schritt ist, dass Gott uns als Wesen geschaffen hat, die immer auf der Suche nach Intimität sind. Dass Gott uns eigentlich eine tiefe Sehnsucht ins Herz gelegt hat, Intimität zu finden. Und wir setzen gesellschaftlich Intimität mit Sexualität gleich. Aber Sex ist nur ein kleiner Aspekt von Intimität. Sex ist nur ein wirklich kleiner Bruchteil von Intimität. In der Bibel heißt es, in 1. Mose 2, Vers 24, darum verlässt ein Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Dieses ein Fleisch werden, dieses zu einer Person miteinander werden, ist ein Ausdruck von Intimität. Aber die Intimität entsteht ja nicht dadurch, dass man Sex miteinander hat, sondern die Intimität entsteht dadurch, dass man in eine Beziehung zueinander tritt. Dass man miteinander eine Verbindlichkeit eingeht. Und es gibt verschiedene Formen von Intimität oder verschiedene Aspekte, die Intimität zu einer Ganzheit machen. Die Bibel spricht von drei Elementen, die letztendlich ein Intimitätsganzes ergeben. Wir haben auf der einen Seite, wenn wir über Intimität nachdenken, haben wir auf der einen Seite, das finden wir in der Bibel immer mal wieder, das Wort Eros. Und damit ist nicht Eros Ramazzotti gemeint. Eros, Liebe für Körperlichkeit. Das ist ein Drittel von Intimität. Körperliche Liebe, erotische Liebe. Wir haben die Philia. Das ist die freundschaftliche Ebene. Die Freundschaftsliebe, auch ein bisschen die Herzensebene, wo man sich seelisch begegnet, sage ich mal. Und wir haben die Agape, die göttliche Liebe, eine bedingungslose Liebe, die nicht darauf aus ist, etwas zu gewinnen. Wenn wir bei den beiden anderen Teilen bleiben, wenn wir Eros und Philia betrachten, Eros geht es doch um was? Es geht um Körperlichkeit, es geht um Triebbefriedigung, ne? Es geht darum, auch was zu bekommen. Ganz oft in Freundschaften geht es ja auch. Man sagt ja immer, Freundschaften sind nur dann gut, wenn es ein Geben und Nehmen ist. Wenn es auf einer Waagschale ist. Ja, aber was, wenn wir an den Punkt kommen, wo die Waagschale sich verschiebt, weil jemand vielleicht gerade nicht geben kann? Das ist der Punkt, wo wir dann auf Agape zurückgreifen, diese göttliche, selbstlose Liebe. Und diese drei Anteile, diese drei Teile aus Körperlichkeit, seelischer Herzensebene und selbstloser Liebe, zu der Gott uns befähigt, die schaffen Raum für eine, ich nenne es mal, vollendete Intimität. Und wir müssen aufpassen, dass wir müssen aufpassen, ist so doof gesagt, es ist unsere Herausforderung, darauf zu achten, dass wir Dinge nicht zu schwer bewerten, also ihnen nicht zu viel Raum geben, ihnen nicht zu viel Bedeutung beimessen. In unserer Gesellschaft hat das Ausleben von Sexualität einen unfassbar hohen Stellenwert und einen unfassbar hohen, eine unfassbar hohe Selbstverständlichkeit. Und dabei wird oft auf diese Herzensebene, die wird dabei oft vergessen, oder auch die Selbstlosigkeit wird dabei oft vergessen. Und da geht dann Intimität flöten. Und es bleibt schon eine gewisse Leere zurück, weil ich bin fest davon überzeugt, dass es unser eigentliches Sehnen ist, in eine Intimität hineinzukommen. Unser eigentliches Sehnen ist doch, eine tiefe Verbundenheit zu jemandem zu verspüren. Zu wissen, da fühle ich mich aufgehoben und die Person fühlt sich hoffentlich auch aufgehoben. Es ist ein Miteinandersein und ein Miteinander in Ganzheit zu sein. Und das ist auch letztendlich eine Kunst, um ehrlich zu sein. Also echte Intimität erfahren wir, glaube ich, wirklich nur, wenn diese drei Ebenen zusammenspielen. Wenn Körper, Seele und Geist zusammenfinden. Wenn Körper, wenn das, was Gott uns geschenkt hat, also als Eros, als Körperlichkeit, auch da als Sehen, als Begierde, wenn das nicht alleine ausgelebt wird, denn das ist oft super selbstsüchtig. Da geht's tatsächlich ja an die Triebe befriedigen und auch daran, gib du mir, was ich brauche und ich gebe dir, was du brauchst. Es ist so ein bisschen so ein Austausch von Ware, die wir haben. Es klingt übertrieben, so hart meine ich es gar nicht, wie es jetzt rüberkommt. Es ist nur eine drastische Metapher, die ich da verwende. Die seelische Beziehung, die Herzensbeziehung, die kann an ihre Herausforderungen kommen. Also ich darf das Beispiel ja immer wieder erzählen, es liegt jetzt 10 Jahre zurück, das ist vorbei, gell? wenn wir nur Körperlichkeit haben und nur Seele haben, Agape aber dabei außen vor bleibt, kann uns das echt in Herausforderungen bringen. Vor 10 Jahren war das tatsächlich so, dass wir echt eine Ehekrise hatten. Ich habe es als Krise empfunden, du vermutlich auch. Ich glaube, als ich sauer wurde, ja. Unsere Seele, die sich auch immer, die hat ja auch immer Bedürfnisse. Da sind auch immer kleine Lücken. Da sind immer kleine Löcher in unserem Manuskript. Ich habe vor einigen Jahren mal hier eine Predigt gehalten, die hieß das Manuskript unserer Seele. Unsere Seele hat mit allem, was wir so mitbringen, wo wir so kommen, die hat Löcher erhalten. Und wir sehen uns danach, diese Löcher ja auch irgendwie zu füllen. Und es ist damit auch ein bisschen ein flüchtiges Ding manchmal, die Seele, finde ich. Und in dieser Zeit, vor 10 Jahren etwa, war es tatsächlich so, dass Jörn sich in jemand anderen verliebt hatte. Und das war eine echte Herausforderung. Für mich war das eine totale Herausforderung, weil es mich absolut unsicher gemacht hat. Nee, bei der war ich gar nicht voll davon. Die war da völlig außen vor. Um die ging es gar nicht. Sondern es ging darum, wir waren damit konfrontiert, dass Jörn eben sagte, ey, mein Herz beginnt für jemand anderen zu schlagen. Und wenn wir so geprägt sind, dass wir uns wirklich aufeinander verlassen wollen, also für mich war das eine echte Herausforderung. Für mich war das eine absolute Krise, weil ich natürlich überlegt habe, ich habe mich in Frage gestellt gefühlt. Ich habe mich ein Stück weit natürlich verlassen und verraten gefühlt und gedacht, bin ich nicht gut genug? Was muss ich besser machen? Also es zieht einen Rattenschwanz nach sich, ohne dass er jemals gesagt hätte, du bist nicht gut genug. Aber es war dieses Gefühl von, oh wow, das Herz ist nicht mehr ungeteilt da. Wenn wir nur Eros und Agape und Philia gehabt hätten, wären wir an dem Punkt vermutlich stehen geblieben. Weil es für mich eine totale Herausforderung war. Eros, kannst du knicken. Auf gar keinen Fall. Mein Kopf ist besetzt mit lauter Raben, die da Nester bauen wollen. Da geht nichts mit Eros. Philia? Ey, ich bin verletzt. Meine Seele ist so verletzt. Da geht nichts mehr mit Herzensverbindung. Und das ist der Punkt, wo Gottes Geist dann aber eintreten kann. Das ist der Punkt, wo wir uns auf Agape verlassen dürfen, auf bedingungslose Liebe, da wo es nicht darum geht zu gucken, okay, was gibst du mir, was gebe ich dir, sondern wo es darum geht zu schauen, wo stehen wir gemeinsam und was sagt Gott zu uns. Und das war der Weg, auf den wir uns damals gemacht haben. Okay, was sagt Gott zu uns? Für mich persönlich aber war das der Weg, immer wieder zu sagen, Heiliger Geist, in dieser Beziehung braucht es dein Wirken. Es braucht dein Wirken an unserem Herzen. Es braucht dein Wirken, um Intimität wiederherzustellen. Denn selbst wenn Körperlichkeit weitergeht, und die ging natürlich auch weiter, ich meine, wir leben zusammen, ist trotzdem dieser Keil da, dieser Bruch da, wo du denkst, jeden Moment kann mir etwas hier um die Ohren fliegen, jeden Moment kann mir die Sicherheit flöten gehen, jeden Moment kann das hier verpuffen. Selbst wenn man schöne Herzensmomente miteinander hat. Aber da ist so ein Riss. Und die Herausforderung ist es, die bedingungslose Liebe Gottes damit reinzunehmen, um diese Intimität zu verspüren. Also glaube ich, dass es letztendlich, wenn wir davon sprechen, dass wir uns nach Liebe sehen und dass wir uns nach auch nach einer erfüllten Sexualität sehen etc., dass es nur Teilaspekte davon sind, dass wir uns eigentlich nach echter, tiefer Intimität sehen. So, und wie gehen wir natürlich jetzt mit den Teilaspekten dessen um? Denn es ist ja auch unsere Herausforderung, eben Gott auch mit ins Schlafzimmer reinzulassen. Gott auch Teil unserer Sexualität sein zu lassen. So schräg das für unsere Ohren klingen mag. Und so herausfordernd das für unsere Ohren auch klingen mag. In unserer Gesellschaft ist es tatsächlich so, dass wir immer wieder, also ich lese immer wieder so Sachen wie das und das und das steht dir zu. So, Sexualität steht dir zu. Du darfst mit deinem Körper machen, was du willst. Du darfst Sex ausleben, wie du willst. Und es ist alles völlig okay. Und Paulus erklärt in 1. Korinther 6, da gibt es diesen tollen Satz, alles ist mir erlaubt. Punkt. Alles ist mir erlaubt. Ich darf alles. Und Paulus sagt, aber das heißt doch nicht, dass auch alles gut für euch ist. Paulus spricht dazu den Menschen in eine Situation hinein, die von unserer heutigen Situation, glaube ich, gar nicht so anders war. O tempora, o mores, welche Zeiten, welche Sitten. Da sitzen wir da und sind schön empört über alles Mögliche. Was? Jan nicht. Aber man hat das Gefühl, wir leben in so völlig einzigartigen Zeiten, wo man alles darf. Und früher war alles besser. Und ich kann euch versichern, zu Paulus Zeiten war das gar nicht so anders als heute. Paulus hat den Korinthern geschrieben und Korinth war damals eine Stadt, eine Ortschaft, eine Gesellschaft, in der alles ging, in der alles möglich war und in der alles verfügbar war, in der man sich ausleben konnte, wie man es auch wollte. Und Paulus spricht da rein und sagt, hey, ihr sagt, alles ist uns erlaubt. Okay, alles ist erlaubt. Unbestrafbar. Gott hat uns errettet. Aber nicht alles ist gut für euch. Luther sagt, nicht alles frommt euch. Es gibt andere Bibelübersetzungen, die sagen, nicht alles heiligt euch. Und Paulus spricht in diesem Kontext davon, wir schauen jetzt einmal mal zusammen rein, dass unser Körper letztendlich nicht mehr uns gehört, sondern dass unser Körper wem gehört? Gott. Ihr sagt, ich darf alles, aber das heißt doch nicht, dass auch alles gut für euch ist. Ihr sagt, ich darf alles, aber das bedeutet doch nicht, dass euch irgendetwas beherrschen soll. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen geschaffen und der Magen für das Essen. Gott wird sowohl dem einen als auch dem anderen ein Ende machen. Ich antworte euch, unser Leib ist aber nicht für verbotene sexuelle Beziehungen geschaffen, sondern für den Herrn und der Herr sorgt für ihn. Gott hat den Herrn von den Toten auferweckt. Durch seine Kraft wird er auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Körper Glieder am Leib von Christus sind? Soll ich nun die Glieder nehmen, die Christus gehören und daraus Glieder einer Hure machen? Niemals! Ihr müsst doch wissen, wer sich mit einer Hure einlässt, wird eins mit ihr. Denn in der Heiligen Schrift steht, die zwei sind eins mit Leib und Seele. Wer sich aber auf den Herrn einlässt, wird eins mit seinem Geist. Das ist dieses große Geheimnis. Eins mit seinem Geist. Hütet euch vor verbotenen sexuellen Beziehungen. Jede andere Schuld, die ein Mensch auf sich lädt, betrifft nicht seinen Leib. Wer aber verbotene Beziehungen hat, wird schuldig an seinem eigenen Leib. Wisst ihr das etwa nicht? Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wirkt. Gott hat ihn euch geschenkt. Nun gehört ihr nicht mehr euch selbst. Gott hat euch zu einem hohen Preis freigekauft. Sorgt also dafür, dass euer Leib Gott Ehre erweist. So, das ist eine echt herausfordernde Bibelstelle. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Der Anspruch, den Paulus da stellt, der ist schon immens. Ihr gehört nicht mehr euch selbst, sondern ihr gehört nun Gott. Und euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt stehe ich hier vorne in meiner Pummeligkeit und möchte davon reden, dass der Tempel ein Körper, dass der Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Offensichtlich gehe ich mit diesem Tempel an manchen Stellen gar nicht so gut um. Die Herausforderung, die ich da sehe, ist, wir sind bei sexuellen Dingen gerne sehr kritisch anderen gegenüber, auch sehr unbarmherzig anderen gegenüber. Und da ich schon 100 Jahre Christ bin, habe ich da eine richtig große Portion an Unbarmherzigkeit Menschen gegenüber mitbekommen. Mir so gegenüber gar nicht so sehr. Ich war immer sehr brav und konnte immer unterm Radar laufen. Ich bin das optimale Chamäleon im Christentum. Scherz. Ich muss ein bisschen auflockern, ihr guckt hier alle so erschrocken. Ich habe an was sexuelle Sünden, sexuelle Übertretungen oder wie auch immer betrifft, festgestellt, oder können wir Christen richtig, richtig hart werden? Ich habe schon erlebt, dass Menschen es, was zum Beispiel Finanzen betrifft, schwamm drüber, war jetzt nicht so schlimm. So, da können wir ganz leicht mal sagen, ach komm, es ist nicht so schlimm. Oder wenn wir es mit der Unehrlichkeit oder wie auch immer. Aber bei Sachen, wo wir sagen, nee, das geht nicht, Sex vor der Ehe, auf gar keinen Fall. Das geht gar nicht. Da werden wir ganz hart. Und da gibt es auch übrigens ein Gefälle zwischen dem Umgang, wie wir mit Männern umgehen und wie wir mit Frauen umgehen. Und da habe ich schon so viele echt heftige Erfahrungen mitgeteilt bekommen. Ich habe erlebt, dass Männer, von denen ich wusste, dass sie wechselnde Partnerin haben, jahrelang Worship machen durften. Hat kein Hahn danach gekräht. Bei Frauen aber sieht man's, wenn mal was passiert. Und da ist dann die große Herausforderung. Paulus spricht hier davon, dass wir uns dessen bewusst sein sollen, dass wir verantwortlich mit unserem Körper umgehen müssen. Er leitet ein, mit alles ist erlaubt, aber nicht alles wird dir gut tun. Wenn du deine Körperlichkeit stark verfolgst und dabei vergisst, dass du eine Herzensebene brauchst, dabei vergisst, dass du eine Intimität brauchst und Gottes übernatürliche Liebe, die was in dir freisetzt, dann ist das eine Schieflage, in der du dir mehr schadest, als dass es dir gut tut. Es ist eine punktuelle Triebbefriedigung. Und es ist insofern auch eine Schieflage, weil es zur punktuellen Triebbefriedigung wird und ganz oft den anderen auch noch dazu abstempelt und missbraucht. Du gibst mir jetzt, was ich jetzt brauche, für diese nächsten 30 Minuten, keine Ahnung. Und das ist eine Herausforderung, weil das immer so ein bisschen zum Zerriss führt. Und Paulus macht uns hier darauf aufmerksam, dass das, wie wir mit uns selber umgehen, dass es Auswirkungen auf uns selber hat. Und da möchte ich dafür plädieren, dass wir bei uns erstmal hinschauen und kehren und bei uns erstmal darauf aufpassen, wie wir unsere Sexualität leben, bevor wir uns darauf fokussieren, was macht denn der andere? Mein Plädoyer an der Stelle ist, dass wir miteinander in so einer Beziehung leben, dass die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes dem vorausgeht, wo wir dann aber miteinander uns auf den Weg machen zu sagen, was bedeutet es denn für uns, ein geheiligtes Leben zu führen? Denn ganz oft sieht das, was nach außen scheint, ja super aus. Jemand sagte zu mir, ist doch easy, Völke, dass du über Sexualität predigen kannst, du bist ja verheiratet. Hey, verheiratet zu sein heißt nicht, dass man eine geheiligte und erfüllte Sexualität lebt. Das passiert nicht von allein. Ich kenne Ehen, in denen passiert da gar nichts. Weil, wenn wir wieder an diese drei Teile denken, die Philia beschädigt ist, es gibt keine Herzensverbindung, die Agape angeknackst ist, da ist nicht viel mit bedingungsloser Liebe. Was soll denn da noch auf Eros-Beziehung gehen? Oder auch, dass Leute zu mir sagen, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben vor der Ehe keinen Sex gehabt. Und jetzt ist unsere Beziehung schräg. Das habe ich vor 10 Jahren, 15 Jahren schon gehört. Es ist kein Automatismus, sondern ein geheiligtes Leben zu führen, heißt, dass wir dafür sorgen, dass unser Leib Gott die Ehre erweist. So sagt Paulus es in dieser Übersetzung. Und ich glaube, dass das für uns alle eine Herausforderung ist. In Beziehungen, da sagt die Bibel so Sachen wie entzieht einander nicht. Was soll das denn bedeuten? Das, glaube ich, soll bedeuten, dass Sexualität nicht als Manipulationsmittel verwendet werden soll. Dass es nicht als Macht- und Druckmittel verwendet werden soll. Das ist doch mal klar, dass man vielleicht mal über einen gewissen Zeitraum hinweg, dass es da nicht läuft oder nicht geht. Es gibt Menschen, die werden krank. Es gibt Menschen, es gibt tausend Gründe, Babys, Schwangerschaften, Geburten und sonstige Sachen, Erkrankungen, weiß der Geier was, die dafür sorgen, dass vielleicht dieser Eros-Aspekt nicht ausgelebt werden kann. Das ist damit nicht gemeint, sondern damit ist gemeint, dass man Sexualität nicht als Machtmittel benutzt gegeneinander. Dass man einander nicht bestraft, indem man zum Beispiel sagt, guck, wo du bleibst. Sondern, dass man diese Philia-Ebene und die Agape-Ebene zueinander wiederfindet und darin investiert, damit dieser dritte Aspekt, also es geht darum, in diesem Dreiklang immer wieder eine Harmonie herzustellen. Und zwar sowohl, wenn man in einer Beziehung lebt, als auch natürlich, wie geht man damit um, wenn man nicht in einer Beziehung lebt? Für Paulus easy. Paulus sagt, hey Jackpot, ich bin Single. Ich wünschte, ihr könntet alle als Single leben. Das ist das Beste, was es gibt. Für Paulus ganz klar. Schön, dass Gott ihm das geschenkt hat. Aber es ist natürlich die Herausforderung, wie leben wir das, wenn wir nicht, wie Paulus sagen, Jackpot. wie können wir das in unserer Gemeinschaft miteinander leben? Da machen wir uns ja auch auf den Weg, auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Dafür sensibilisiert zu werden, dass wenn ich zum Beispiel hier ankomme und sage, meine Kinder, die haben mich schon total abgegrabbelt, mein Mann wollte auch noch mal von mir umarmt werden, aber dass jemand anders sagt, hey, ich bin Single, ich bin seit 3 Tagen nicht umarmt worden. Seit einer Woche nicht. Mann. Letzte Woche. So, da zu wissen, hey, wir sind doch eine Gemeinschaft. Da wirklich dieses Bewusstsein zu haben, wir sind doch Teile eines Leibes. Und Paulus sagt, unser Körper gehört nicht mehr uns, sondern er gehört Gott. Da darf ich auch dazu lernen. Da darf ich auch dazu lernen, wie gehe ich mit meinem Körper um. Ihr merkt, ich finde diese Predigt ultra, ultra schwierig. Ich finde die verschiedenen Aspekte dessen total herausfordernd. So, wir machen jetzt so, Fazit. Erstens, Sexualität ist super, weil Gott sie uns geschenkt hat. Amen? Super. Zweitens, unser Körper gehört Gott. Und er bestimmt darüber, wie wir uns verhalten können. Das bedeutet auch, dass wir vielleicht zu Dingen Nein sagen müssen. Wenn ich möchte, dass der Heilige Geist Raum in meinem Leben hat, kann es sein, dass ich zu Sachen Nein sagen muss. Wenn ich möchte, dass der Heilige Geist in mir wirkt, kann es sein, dass ich zu manchen Lebensstilen Nein sage, die vielleicht verlockend für mich wären. Und Gott findet das, glaube ich, ganz okay. Das ist für Gott kein Ding zu sagen, ihr dürft verzichten. Denken wir daran, worauf Jesus verzichtet hat. Er hat auf die Herrlichkeit Gottes verzichtet, er hat auf die Herrlichkeit des Himmels verzichtet, um auf die Welt zu kommen, um für uns ans Kreuz zu gehen. Er hat sich selbst verleugnet und hat seinen Körper hingegeben für uns. Er hat uns vorgemacht, was es bedeutet, sich selbst zu verleugnen, auch im Körperlichen. Ein Aspekt, den ich noch bringen wollte, war, gerade weil es auch tatsächlich diese Woche nochmal Thema war, aber es steht mir doch zu, sexuell tätig zu sein. Ernsthaft? Ich sage nein. Dieser Gedanke von, es steht mir doch zu, ist ein super gefährlicher Gedanke. Es steht mir nicht zu, sexuell tätig zu sein. Ich kann Sex nicht einfordern. Wenn mein Mann das nicht möchte, dann möchte er nicht. Dann kann ich mich auf den Kopf stellen und mit den Zehen wackeln. Es steht mir nicht zu. Sexualität ist etwas, was man einander schenkt. Wo man sich aufeinander einlässt. Und wenn ich keinen Sex habe, weil keiner mit mir Sex haben will, dann ist das halt so. Es steht mir nicht zu. Ich darf mir Sexualität nicht nehmen. Und schon gar nicht, wenn ich in einer Machtposition bin. Schon gar nicht, wenn ich stärker bin. Wenn wir uns diesem Gedanken hingeben, ja, aber wenn Gott mich zu einem sexuellen Wesen geschaffen hat, dann steht es mir ergo zu, dann ist das ein ziemlich abgründige, wie nennt man slippery slope auf Deutsch? So Rutschbahn? Ja, sowas. Wo man sich drauf begibt. Weil die Argumentation eine ziemlich gefährliche ist. Gott mutet mir vielleicht auch zu, auf Dinge zu verzichten, seiner Heiligkeit zuliebe. Und wenn wir da ins Alte Testament schauen, dann waren die Ansprüche seiner Heiligkeit unfassbar hoch, die man einhalten musste, um überhaupt auch nur annähernd in seine Gegenwart kommen zu können. Und jetzt verändert Jesus alles. Jesus macht uns vor, was es bedeutet, wenn unser Körper nicht mehr uns gehört. Jesus macht uns vor, was es bedeutet, seinen Körper hinzugeben für den Willen des Vaters, bis zum Äußersten. Und Jesus macht uns vor, was es bedeutet, sich hinzugeben und zu sagen, ich gebe meine Bedürfnisse auf. Ich gebe meine Wünsche und meine Träume auf und sage, dein Wille geschehe. Und Jesus macht es uns vor und wir stehen heute hier und feiern das Abendmahl zusammen, wo wir seinen Leib Da ist, haben wir die Körperlichkeit wieder aufnehmen, wo er uns in seinen Leib mit einbindet. Im Alten Testament, wenn Gott sagte, heiligt euch, dreimal im Jahr kommt ihr alle zusammen, guckt, dass ihr euch heiligt, dann hat das eine immense Vorbereitungszeit gebraucht. Und dann musstest du gucken, dass du entweder deine gesamten Schafe, Rinder, Widder, Ziegenböcke und alles zusammengekratzt bekommen hast, deine Kilo Mehl und Öl und weiß der Geier was, oder dass du es in Kohle umgewandelt hast und dich aufgemacht hast. Und Jesus gibt seinen Körper hin für uns, macht uns vor, was das bedeutet, warum, damit wir Anteil an Gottes Heiligkeit haben. Der Heilige Geist in uns. Und wenn wir uns danach sehnen, dass das Wirken des Heiligen Geistes in uns stärker wird, dann bedeutet es für uns, dass wir uns auf den Weg machen, zu schauen, was setzt Heiligkeit frei? Oder wo behindere ich mich selbst? Es geht nicht darum, sich selber zu verdammen. Christus ist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld und da kannst du all deine Sünden mit draufpacken. Darum geht's nicht. Es geht doch darum, wenn wir sagen, wir wollen, dass der Heilige Geist mehr in uns wirkt, dann hinzuschauen, was sind denn die Parameter, die ich beeinflussen kann, dass er in mir wirken kann. Was sind denn die Umstände, die ich schaffen kann, dass der Heilige Geist sich in mir wohlfühlt? Dass da Raum dafür ist, ihn zu hören. Und wenn ich eine Schräglage bei meinem Eros habe, und ich glaube, dass unsere ganze Gesellschaft in dieser Schräglage ist, Schräglage war das Wort, dass unsere ganze Gesellschaft in dieser Schräglage ist, nämlich, dass Eros eine so unfassbare Gewichtung hat. Alles dreht sich gefühlt um Sex. So wichtig ist Sex gar nicht. Wenn wir wieder bei der Bedürfnispyramide sind, ganz am Anfang, natürlich gehört Sex zu den Grundbedürfnissen, damit wir irgendwie diese Welt ans Laufen weiterhalten. Das ist ja ganz klar. Aber auf ein Individuum herangesehen, ich kann ein paar Tage ohne Essen überleben. Ich habe es probiert, hat geklappt. Ich kann nicht so lang ohne Trinken überleben. Ich kann tatsächlich ein paar Tage ohne Schlaf überleben, aber komm mir nicht über den Weg. Aber ohne Sex kann man es ganz schön lang aushalten, liebe Leute. Also es ist nicht so, als wäre das ein solches Grundbedürfnis, wie unsere Welt es uns vormachen möchte. So wichtig ist es nicht. Die Frage ist, wie komme ich in diesen Frieden hinein in meinem Leben? Wie bekomme ich Shalom in meinem Leben? Wie bekomme ich eine erfüllte Intimität hin? Und sei es auch, dass es Punkte in meinem Leben gibt, wo ich weiß, das ist erstmal vielleicht unerfüllt. Vor 10 Jahren musste ich mich damit auch auseinandersetzen. Was, wenn diese Beziehung auseinandergeht? Was, wenn sie auseinandergeht? Dann weiß ich, da ist ein Punkt, der wird erstmal unerfüllt bleiben, weil ich ein Leben leben möchte, in dem Gott die Nummer 1 ist. Weil ich ein Leben leben möchte, in dem ich auf Dinge verzichten kann, damit der Heilige Geist in meinem Leben weiterwirken kann. Ich hoffe, das klingt nicht zu hart für euch. Immer wieder, es geht nicht um Verdammnis. Wir dürfen uns in Barmherzigkeit und Gnade üben. Gerade auch bei diesen Punkten. Lasst uns Barmherzigkeit leben. Lasst uns Gnade leben. Aber lasst uns doch auch mal wirklich sagen, dass es auch darum geht, hey, du willst mehr mit dem Heiligen Geist in deinem Leben erleben? Dann guck doch mal hin. Dann guck doch mal hin, wo es vielleicht in deinem Leben Aspekte gibt. Vielleicht hat Gott sogar schon mal was zu dir gesagt. Wo Gott möchte, dass du dich heiligst. Und jetzt noch eine kleine Randnotiz, weil ich von einigen Leuten darauf schon mal angesprochen wurde. Völke, wie ist das denn mit der Masturbation? Da werden die Stimmen nämlich immer sehr leise. Aber in der Bibel steht doch, dass das nicht gut ist, weil da gab es doch diese Stelle mit Onan und so. Onanieren. Wisst ihr, auch da wieder eine Entspannung reinzukriegen, mein Körper ist nichts Schlechtes. Mein Körper zu kennen ist nichts Schlechtes. Zu wissen, was meinem Körper gefällt, ist nichts Schlechtes. Es geht darum, mit dem Heiligen Geist auszumachen, was schafft Raum für dich? Was schafft Raum für dich? was erlaubt dir in mir zu wirken? Und wo sagst du mir, Heiliger Geist, das beherrscht dich jetzt aber. Das nimmt jetzt aber Raum weg. Das ist jetzt aber etwas, wo ich merke, dass wir beide mal darüber reden müssen. Ich bin ganz stark dafür, dass wir unsere Körper nicht verdammen. Dass wir unsere Körper als etwas Gutes feiern. Dass wir unsere Körper als etwas, als Geschenk Gottes annehmen. Ich meine, mein Körper sieht aus, wie er aussieht, weil er viel erlebt hat in 40 Jahren. Und die letzten Schwangerschaften, die waren auch nicht so barmherzig mit mir. Ich habe nur 2 gehabt, das stimmt. Aber das waren die letzten. Und eines sitzt hier und da möchte ich dem jetzt auch kein schlechtes Gewissen machen, du. Das war ja ein Geschenk Gottes. Und trotzdem diesen Körper zu umarmen und zu sagen, dieser Körper, den hat Gott gut geschaffen. Und alles, was dazugehört an Körperlichkeit, an Sexualität, an sexueller Begierde, hat Gott gut geschaffen. Aber Heiliger Geist, zeig mir, wie ich es leben kann, sodass es dir Ehre gibt. Das ist letztendlich die Frage. Und an der Stelle kann ich nur sagen, ich kann es dir nicht für dich beantworten. Frag Gott mal bitte selbst. Wie kriegen wir jetzt die Überleitung zum Abendmahl hin? Die hatte ich vorhin doch schon mal. Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr, es war ein wilder Ritt heute durch diese Predigt. Ey, ich habe gerade echt geschwitzt und ich behalte dieses Ding jetzt an. Auch wenn wir gerade Körperlichkeit gefeiert haben. Ein wilder Ritt durch diese Predigt. Aber was mich wirklich berührt, ist dieser Gedanke, dass Gott mein ganzes Leben erfüllen möchte. Dass Gott mein ganzes Leben durchweben möchte. Und dass es keinen einzigen Aspekt in meinem Leben gibt, der ihm zu fies ist, der ihm zu anrüchig wäre, der ihm zu abstrus wäre oder sonstiges. Gott ist Teil meiner Sexualität. Und wenn es dem Heiligen Geist gefällt, in meinem Körper Wohnung zu nehmen, dann ist er ganz schön oft Zeuge von Sexualität. Also, das klingt jetzt übertrieben. Alter. Dann ist er und bei euch und bei dir und bei dir, also wenn es dem Heiligen Geist gefällt, im Körper von uns zu leben, dann ist es nichts, was ausgeklammert werden kann. So meine ich das. Und was mich wirklich dabei berührt hat, war, dass Jesus es vormacht, wie es geht. Denn wir kommen alle an Punkte in unserem Leben, wo es herausfordernd für uns wird. Sexualität hat auch tatsächlich ja etwas mit Fortpflanzung zu tun. Was, wenn es nicht klappt? Und wir haben 2-mal dieses Ding gehabt, dass es lange, 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 lange Jahre nicht klappte. Wir haben uns damals dafür entschieden zu sagen, es steht uns nicht zu. Das war unser Weg. Zu sagen, wir nehmen das aus Gottes Hand so hin. Es steht mir nicht zu, ein Kind zu haben. Das ist Gott, der mir das schenkt oder nicht schenkt. Jetzt kannst du sagen, okay, Fülke hat ja noch 2 Kinder gekriegt, die kann jetzt mal ganz ruhig sein. Ich bin in diesem Prozess trotzdem 6-7 Jahre drin gewesen. Und es tat weh. Was mich berührt ist, Christus macht es uns vor, was es bedeutet, zu verzichten. Er macht es uns vor und im Garten Gethsemane, da haben wir das in dieser krassen Intensität, dass er da schwitzt und schwitzt und schwitzt und sagt, wenn es doch nur irgendwie geht, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und so möchte ich mir das auch immer wieder sagen. Christus, wir feiern das Abendmahl, weil er seinen Körper unter Gottes Herrschaft gestellt hat. Weil er seinen Körper unter Gottes Willen gestellt hat. Weil er seinen Körper für uns hingegeben hat. Weil er sich an uns verschenkt hat. Und wenn wir jetzt hier zusammenstehen und das Abendmahl feiern, dann dürfen wir schmecken, was es bedeutet, zu sagen, mein Körper gehört Gott. Ich gebe mich ganz hin. Ich habe kein Anrecht, sondern ich gebe dir all meine Anrechte, himmlischer Vater. Ich gebe dir meine Hoffnungen, ich gebe dir meine Träume, ich gebe dir meine Sehnsüchte, ich gebe dir meine Lehre, ich gebe dir alles hin. Und Jesus, das tun wir jetzt gemeinsam. Wir kommen vor dich in deine Gegenwart. Wir wollen das Abendmahl von dir nehmen und daran denken, welch kostbares Geschenk du uns gemacht hast am Kreuz von Golgatha. Und du hast es getan für alles, was uns herausfordert, für alles, was uns auch knechtet, für alles, was uns schmerzt. Jesus, wir kommen jetzt zu dir mit all unseren Sehnsüchten und Hoffnungen. Zerplatzten Träumen, Wut und Trauer. Wir kommen zu dir in dem Wissen, dass wir dein Leib sind, dass wir Glieder an deinem Körper sind, mit dir gestorben und mit dir wieder auferstanden. So haben wir Anteil an deinem Tod, an diesem Schmerz, aber wir haben Anteil auch an deinem Sieg, Jesus. Und wie kostbar ist es, dass du unser Gott bist, der alles kennt. Dass du nicht dieser Gott bist, der in der Ferne schwebt, entrückt von allem, sondern dass du der Gott bist, der alles kennt. Jeden Schmerz, jede Sehnsucht, jede ungestillte Sehnsucht. Und du begegnest uns in dem. Ich danke dir dafür.